Unser Oberthema in diesem Quartal ist ja Weite. Und wir haben zum Beispiel von Jochen gehört über die Weite, die Gott in seinem Wesen hat, als Trinität, als Dreieinigkeit. Und von Martin und Tobi haben wir schon über Jesu Weite gehört. Heute geht es darum, dass der Heilige Geist in die Weite führt. Und wenn ich sage, der Heilige Geist führt in die Weite, dann stecken da ja zwei Dinge drin. Und das erste ist, der Heilige Geist führt. Und das zweite ist, in die Weite. Und das ist unsere Agenda heute. Erstens, der Heilige Geist führt. Aber ich bete noch kurz. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Tag und ich bitte dich, dass du jetzt einfach meine Worte lenkst und ich bitte dich, dass du das Hören lenkst, dass du einfach dabei bist, dass du tatsächlich Menschen ansprichst, uns ansprichst, dass du Herzen bewegst. Amen. Der Heilige Geist führt. Ich war mal in einem Seminar beim Theaterregisseur. Das war ein Seminar für Führungskräfte. Und wir sprachen gerade über Situationen, Kollege, also auch Führungskraft, hat da was erlebt. Und wir sprachen da so drüber. Und dann sagt der Regisseur zu uns, aus seinem Erfahrungshorizont, so im Theater, wie spielt man einen König oder einen Fürsten? Ich dachte so, halt irgendwie würdevoll umhergehen oder so. Und dachte aber, ja, was ist der Unterschied zwischen würdevoll umhergehen und affig rumstolzieren? Also vielleicht sieht man das auch gar nicht so. Also wir als Gruppe hatten keine gute Antwort. Wir waren so ein bisschen lost. Der hat es dann aufgelöst und sagte, nicht der Schauspieler in der Königsrolle spielt den König, sondern die Schauspieler um ihn rum. Die gehen dann zur Seite, machen Platz, sind so ein bisschen ehrerbietig und dann siehst du schon, wer der König ist. Der eine, der lang geht und die anderen benehmen sich auf eine Weise, dass du merkst, dass der eine der König ist. Die Schauspieler um ihn rum, die Zuschauer bemerken aus der Körpersprache der anderen Schauspieler, wer der König ist. Warum sage ich das? Das war ein Seminar für Führungskräfte. Ein Punkt war, dass jemand als Führungskraft nur dann funktionieren kann, wenn die Mitarbeiter sich führen lassen. Die Führungskraft kann eine wertvolle Vision haben für die zukünftige Entwicklung der Organisation, kann tolle Pläne, relevante Ziele haben. Wenn die Mitarbeiter sich nicht führen lassen, bleibt er unwirksam. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Führungskraft. Er hat eine Vision für diese Welt und darüber hinaus. Er hat Ziele, die würdig sind, verfolgt zu werden. Er hat immer noch einen Plan, egal wo wir stehen, und weiß, was zu tun ist. Er hat einen übernatürlichen Überblick. Aber der Heilige Geist führt nur, wenn sich jemand führen lässt. Und das ist deine und meine Entscheidung. Wenn du dich gern führen lassen möchtest, aber noch nicht so recht weißt, habe ich einen Tipp. Schaff Platz in deiner Wahrnehmung. Und das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Als Ina eben hier stand und uns begrüßt hat, konntest du sie ansehen und gut zuhören. Das hat geklappt, obwohl im Foyer war noch was los, Leute sind reingekommen, also es gab schon genug Ablenkung, Leute links und rechts neben dir. Das heißt, wenn wir jemanden ansehen, fällt uns das ganz leicht, uns zu konzentrieren. Beim Heiligen Geist ist es ein bisschen komplizierter, weil er nicht sichtbar und nicht anfassbar ist. Und darum, schaff Platz in deiner Wahrnehmung. Viele Menschen machen beim Beten die Augen zu, das ist eine Variante. Das hilft schon. Ich blende in meiner Wahrnehmung einiges aus, den Raum, das Licht, die Menschen und so weiter. Oder geh an einen einsamen Ort. Und das kann auch zu Hause sein, wenn du allein bist. Und dann nimm die Sternchen-Pots aus deinen Ohren, mach Musik, Podcast, Fernseher, PC aus und stell dein Handy auf Flugmodus und schaff einfach Platz für den Heiligen Geist. Wir haben von Jesus die Zusage, dass der Vater uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir ihn darum bitten. Das steht in Lukas 11, Vers 13. Ich denke, analog dazu dürfen wir darauf vertrauen und erwarten, dass der Heilige Geist zu uns spricht, wenn wir bereit sind zu hören und wenn wir hören wollen und wenn wir ihn darum bitten. Kleines Achtung, in dieser Welt gibt es noch jemanden, der uns von Gott trennen möchte und der würde uns gerne dazwischen quatschen. Darum verschafft dir ein Urteilsvermögen, um das Reden des Heiligen Geistes zu unterscheiden von anderen Gedanken. Na, typischerweise durch Bibellesen. Also schaff dir einfach, lies die Bibel und schaff dir da so eine Grundlage, eine Urteilsfähigkeit. Und Bibellesen auch, ist auch ganz direkt hilfreich zum auf den Heiligen Geist hören, wertvoll, weil manchmal macht der Mensch einfach direkt durch Bibellesen klar. Also du liest in der Bibel und dir springt was ins Auge. Also im Alltag Bibellesen und dann Zeit und Raum freiräumen zum Hören. Also nach erstens sich entscheiden, sich vom Heiligen Geist führen lassen wollen. Zweitens dem Hören kommt als drittes dann das Tun, was der Heilige Geist sagt. Und damit haben wir schon am Ende auch gleich mitgeklärt, wen der Heilige Geist denn in die Weite führt. Eben Menschen, die sich führen lassen. Und das ist der Normalzustand für Menschen, die Jesus nachfolgen. In Römer 8, Vers 14 steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Kinder Gottes, Christen, Jünger Jesu. Aber wohin führt der Geist? Wohin führt der Heilige Geist? Der Heilige Geist führt in die Weite. Und was für eine Art Weite meine ich? Nun, der Heilige Geist führt uns aus unserer kleinen, überschaubaren Welt hin zu Menschen, die normalerweise überhaupt nicht in unserem Blickfeld sind. Und damit meine ich gar nicht geografisch. Wir bewegen uns in unseren Kreisen. Unsere Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder Kommilitonen oder Mitschüler, je nach Lebensphase. Menschen, mit denen wir ein Hobby oder einen Sport teilen. Menschen in unserer Gemeinde und so weiter. Wir laufen aber an vielen Tagen an Menschen vorbei, mit denen uns nichts verbindet. Und so ein bisschen ähnlich ist es Philippus passiert. Nur, dass der nicht zufällig an jemanden vorbeilief, sondern vom Geist Gottes richtig durch die Gegend geschickt wurde. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutzt die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand das erklärt? Erwiderte der Mann. Ich lasse ein bisschen was aus. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und am Ende möchte der Äthiopier sich taufen lassen. Philippus tauft ihn. Der Heilige Geist macht dann, dass Philippus plötzlich weg ist und ganz woanders wieder auftaucht. Und der Äthiopier zieht fröhlich seines Weges. Dem geht's gut. Soweit zu der Geschichte. Was ist mir dabei aufgefallen? Zum einen, Philippus nimmt hier einiges an Unbequemlichkeiten auf sich. Erstmal geht er auf Anweisung des Engels meilenweit zu Fuß. Richtig weite Strecke. Dann spricht er einen völlig Fremden an. Also völlig fremd im Sinne von aus einem sehr weit entfernten Land. Außerdem war der ein hohes Tier bei sich zu Hause. Der war überhaupt nicht aus irgendeinem Kreis, mit dem Philippus normalerweise zu tun hätte. Und als wenn das nicht fremd genug wäre, ist der Mensch Eunuch, also seiner Zeugungsfähigkeit beraubt. Eunuchen durften im Tempel nur in den Vorhof und auch nicht als Proselyten in das Volk Israel aufgenommen werden. Proselyten sind Heiden, die dann zum Volk Israel dazukommen konnten durch Beschneidung und Proselytentaufe. Es ist also für Philippus als Jude nach dem üblichen Glaubensverständnis erstmal problematisch, mit ihm überhaupt in Kontakt zu kommen. Aber er wusste sich von Gott gesandt und lässt sich davon nicht aufhalten. Also spricht Philippus ihn an und erklärt ihm die frohe Botschaft von Jesus. Und er tauft ihn, also er nimmt ihn in die Jüngerschaft Jesu auf. Der Heilige Geist hat also Philippus aus seiner Bubble ziemlich weit rausgeführt. Und Philippus' Ortsgemeinde hatte davon gar nichts. Kein Mitarbeiter, kein Spender, also überhaupt gar nichts. Aber ein Mensch wurde mit dem Evangelium erreicht, der ansonsten kaum eine realistische Chance gehabt hätte, jemals die gute Nachricht von Jesus, der rettet, mitzubekommen. Er war schon auf dem Rückweg in sein Land, das ziemlich weit weg von den Hotspots der ersten Christenheit war. Die Apostel wirken in Jerusalem und der Umgebung. Paulus so Richtung Syrien, Türkei, Griechenland. Andere Christen bis nach Rom. Aber Richtung Äthiopien, das kam dann erst später. Aber dieser Mensch war auf diesem Weg erreicht worden. Sind deiner, meiner Umgebung Menschen, die du erreichen kannst, die ich erreichen kann, die sonst nicht erreicht werden? Ich möchte noch auf das Wie schauen. Wie geht Philippus hier vor? Er geht, geleitet vom Heiligen Geist, erstmal in die Nähe und hört zu. Und dann knüpft er an dem konkreten Thema an, was diesen Mensch gerade bewegt, was dieser Mensch gerade hat. Und er kommt von da aus zu Jesus. Er bepredigt ihn nicht mit seinem Programm. Er spurt da nicht irgendwas ab. Er geht auf den Menschen ein und was dem wichtig ist. Um das hinzukriegen, brauchen wir den Heiligen Geist, glaube ich. Das geht nicht aus unserer Kraft. Das war mein erster Aspekt von Weite. Menschen, die völlig außerhalb unseres Blickfeldes sind, die wir überhaupt nur wahrnehmen, wenn der Heilige Geist uns hinführt. Wie können wir das erreichen? Indem wir uns führen lassen. Also die Bereitschaft haben, hinzugehen ins Unbekannte, gut zuhören, dem Heiligen Geist und den Menschen und dann auch losgehen. Zweiter Aspekt von Weite, in die der Heilige Geist führt, sind Menschen, bei denen wir Angst haben, sie anzusprechen. Das ist einem Jünger passiert. Der heißt Hananias. Apostelgeschichte 9. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias, ja Herr, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus des Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Das Problem ist offensichtlich. Es war schlicht lebensgefährlich, auch nur in die Nähe von Saulus zu kommen, also als Christ. Ich finde es nur mega verständlich, dass Hananias besorgt ist. Anders als Jona oder so, haut er nicht einfach ab oder macht einfach gar nichts, sondern spricht das Problem direkt mit Gott an. Und Gott antwortet. Und er redet Hananias nicht seine Bedenken aus, sondern weiht Hananias in seine Pläne ein. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Gott sagt ihm nicht, der ist nicht mehr gefährlich, der kann ja nichts sehen oder der hat sich schon bekehrt oder sowas. Er sagt trotzdem, trotz der Gefahr, trotz deiner Angst, Gott will anscheinend nicht, dass Hananias einfach sieht, dass alles easy ist. Er will wohl einen Glaubensschritt. Aber zeigt Hananias, dass in diesem Glaubensschritt ein Nutzen ist, also für das Reich Gottes, nicht für Hananias persönlich. Er nimmt Hananias hinein in seine Pläne. Auch irgendwie cool, oder? Was macht Hananias? Er geht, sehenden Auges in die Gefahr, ermutigt durch die Pläne Gottes. Paulus wiederum lässt sich taufen, also geht den sichtbaren Schritt, der zeigt, dass er jetzt Nachfolger Jesu ist, also Christ, das, was er vorher verfolgt hat. Paulus konnte nur zum Glauben kommen in dem Moment, oder überhaupt, in dem irgendein Christ sich überwindet und zu diesem für Christen gefährlichen Menschen hingeht. Für Paulus war das Evangelium nur erreichbar, indem ein Jünger seine legitime Angst überwindet. Und mit der gleichen Werbe, mit dem gleichen Elan, mit dem er vorher Christen verfolgt hat, verkündigt Paulus nun die gute Nachricht. Unsere ersten beiden Fälle waren also Menschen außerhalb unseres Blickfeldes und Menschen, wo wir schlicht Angst haben. Ich möchte noch auf den dritten Fall aufgreifen. Menschen, wo wir theologische Vorbehalte haben, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Steht in Apostelgeschichte 10. Ein römischer Offizier mit Namen Cornelius war fromm und ehrte Gott. Zudem kam ein Engel, der zu ihm sagte, er solle einen gewissen Simon Petrus zu sich bitten. Macht das, schickt Boten los. Das Internet war ja noch nicht erfunden. Die Boten sind schon fast da. Kameraschwenk auf Petrus. Also den Petrus, einen der engsten Vertrauten von Jesus. Und der hat Hunger und während ihm irgendjemand was zu essen macht, kommt Simon Petrus in einen traumartigen Zustand. Vers 11. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten da seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Und dann hörte er eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, sagte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Das muss also Viechzeug gewesen sein, was im Alten Testament steht, was man nicht essen darf. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt, das behandle du nicht, als wär's unrein. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Dann ein paar Verse weiter sagt der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Petrus ist da mitgegangen. Dort angekommen, macht er aber im Gespräch mit Cornelius nochmal deutlich, dass es jetzt kein gewöhnliches, ach, geh ich mal hin, war. Vers 28 steht, ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Er musste also ein tiefes theologisches Hindernis überwinden, um überhaupt dorthin zu gehen. Dann predigt Petrus die gute Nachricht von Jesus Christus. Das steht in Vers 34 bis 43. Und der Geist Gottes wirkt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Und ein paar Verse weiter. Und er ordnete an, sie im Namen Jesus Christus zu taufen. Zu Cornelius konnte kein Jude einfach so hingehen. Und Petrus auch nur wegen der nachdrücklichen direkten Aufforderung durch den Heiligen Geist. Die enge Lebenswirklichkeit des Petrus ließ das nicht zu. Die Weite des Geistes Gottes schon. Im Nachgang musste Petrus sich noch vor den übrigen Christen, die waren ja alle Juden, rechtfertigen. Die haben ihn schon hinterfragt. Aber nur dadurch konnten überhaupt nicht Juden Christen werden. Ich habe noch ein Beispiel, was ein bisschen näher an unser Lebensfeld ist. Da ist zwar nicht direkt der Heilige Geist, der in die Weite führt, sondern Jugendleiter einer Jungschar im CVM Eberfeld. Das ist in Wuppertal. Ich vermute im Auftrag. Die Jugendleiter haben ihre Jungschaler aufgefordert, jemanden anzusprechen, den sie seltsam oder irgendwie komisch finden. Und den dann einzuladen in die Jungschar. Ein Jungschaler namens Markus hat genau das gemacht und einen Jungen aus seiner Klasse eingeladen, den er wirklich seltsam fand. Und das war für dessen Glaubensleben Game Changer. Der kam zwar aus dem christlichen, evangelisch-lutherischen Elternhaus, alles cool. Und der wollte auch immer irgendwas mit Gott zu tun haben, aber die Einflüsse des CVMs waren für diesen Jungen ein Unterschied zwischen irgendwas mit Gott zu tun haben wollen und einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Und das ist hochrelevant. Das war ich, könnt ihr euch denken. In den Beispielen hat der Heilige Geist einen Jünger Jesu, ja, was soll ich sagen, angestupst, gedrängt, jedenfalls aufgefordert, zu Menschen zu gehen, zu denen er normal nicht hingegangen wäre, die er nicht auf dem Schirm hat. Und für den war das dann lebensverändernd. Was heißt das für uns heute ganz praktisch? Die Weite des Heiligen Geistes ist dir näher, als du denkst. Ich bin überzeugt, dass du und ich heute, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, auch wie die Jünger in den Beispielen, Botschafter von Jesus für Menschen sein können. Ich meine, stell dir das mal vor, du sprichst jemanden an, den du normalerweise überhaupt nicht auf dem Schirm hast, weil der oder die für dich irgendwie seltsam ist oder so, oder aus einem anderen sozialen Kontext. Einfach so, dass du ihn dir nicht als Freund aussuchen würdest. Oder du siehst ein theologisches Problem, wie Petrus. Oder du fühlst dich unwohl, weil du schlicht ein bisschen Angst hast. Und dann zeigt dir der Heilige Geist diese Person und fordert dich auf, ins Gespräch zu kommen. Und dann führt eins zum anderen, der wird Christ. Vielleicht gar nicht im Gespräch mit dir direkt, vielleicht ganz woanders. Aber wäre das nicht großartig? Stell dir vor, du bist irgendwann dann mal im Himmel und dort quatscht dich jemand an und bedankt sich dafür, weil du ein Dominostein warst, der dazu beigetragen hat, dass er zum Glauben gekommen ist. Du und ich können einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Hast du Lust? Noch ein wichtiger Hinweis, das sind Gottes Pläne und das Gelingen ist Gottes Verantwortung. Als Christen, Jünger und Kinder Gottes reicht es völlig aus, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, das tun, was uns aufträgt. Ob da dann was draus wird, ob wir dann Erfolg sehen, das ist Gottes Sache. Unser Auftrag, unsere Verantwortung ist lediglich, uns von Gott leiten zu lassen. Und er berücksichtigt, was wir schon können, was er in uns hineingelegt hat an Gaben. Und, das entlastet mich immer, wie er uns gestrickt hat. Ich muss mich nicht auf eine Kiste auf dem Marktplatz stellen, das Evangelium verkünden. Brauche ich nicht. Halleluja. Ich möchte euch alle einladen, euch von Gott in die Weite führen zu lassen. Also als erstes eine Entscheidung zu treffen, sich leiten lassen zu wollen. Und dann geht's los mit Hören oder halt mit konkret Bitten. Bitte, Heiliger Geist, zeige mir, wen du durch mich erreichen möchtest. Wo soll ich hingehen? Zu welcher Stunde? Wo soll ich zuhören? Und dann gehen wir. Ich bin überzeugt, dass es Menschen gibt, die Gott kennenlernen wollen und nicht wissen, wie. Nur sind die nicht in unserem normalen Umfeld, denn denen haben wir das ja schon gesagt. Also, beziehungsweise wenn deine Bekannten nicht wissen, dass du Christ bist, dann bitte den Heiligen Geist als erstes dir zu zeigen, wie du das mal unaufgeregt mitteilen kannst. Trau dich, dich nicht zu verstecken, aber predige Leute nicht gleich zu. Sei ein Zuhörer und hilf den Menschen, die Gott kennenlernen wollen. Du kennst ja den Weg. Vor 2 Wochen hat Martin uns aufgefordert, uns selbst einige Fragen zu stellen. Bin ich noch bereit, Jesus nachzufolgen? Und was darf es mich kosten? Ich frage etwas konkreter. Darf deine Nachfolge dich kosten, dass du den Heiligen Geist bittest, dir Menschen zu zeigen, für die du Botschafter Christi sein kannst? Darf es dich kosten, deine Bubble zu verlassen und dich zu Menschen führen zu lassen, die dir auf unterschiedlichste Arten fremd sind? Darf es dich kosten, dass du Ängste überwindest? Bist du bereit, dich zu Menschen führen zu lassen, die du schlicht seltsam oder irgendwie komisch findest? Darf es dich kosten, theologische Barrieren in Frage zu stellen? Bist du bereit, erstmal zuzuhören und dann an den echten Themen dieser Menschen anzuknüpfen? Darf dich deine Nachfolge Zeit kosten und die Mühe, die es macht, zur Ruhe zu kommen und Ablenkung zur Seite zu schieben? Bist du bereit, Jesus so weit nachzufolgen, dass du dich vom Heiligen Geist in die Weite führen lässt? Wenn dir jetzt ein ganz klares Weiß nicht so recht hochkommt, dann steckt da möglicherweise irgendeine Angst oder Überforderung drin. Und dann komm damit zu Jesus, bring ihm das. Wenn du na klar hast, dann bitte doch heute den Heiligen Geist, dir konkret Menschen aufs Herz zu legen und fang direkt an, für diese Person zu beten. Wir haben jetzt eine Zeit, wo Sönke und die Band instrumental spielen und du hast die Gelegenheit, entweder mit Gott zu ringen über deine Bereitschaft oder, wenn du ein klares Ja hast, kannst du den Heiligen Geist bitten, dir jemanden zu zeigen. Und wenn er dir jemanden zeigt, nutzt die Karte, die ihr auf euren Plätzen habt und schreibt den Namen gleich drauf und fang direkt an, für die Person zu beten. Apropos beten, ich bete noch. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns anstupst und in die Weite führst. Bitte ich, wenn da noch Hindernisse in uns sind, dann hilf du uns, die zu überwinden. Führ uns auch darüber. Und wenn wir ein klares Ja haben, bitte ich dich, dass du uns Menschen zeigst, die du durch uns erreichen willst. Amen.